Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was ist los an den Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg? Dort eingesetzte Gymnasiallehrer beklagen katastrophale Zustände, beschönigte Noten, Mobbing unter Lehrerinnen und Lehrern, Druck von Schulleitungen. Muss die Gemeinschaftsschule als solches hinterfragt werden? Das ist heute unser Schwerpunktthema in Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Außerdem blicken wir nach Hamburg. Welche bildungs- und hochschulpolitischen Themen spielen dort im Wahlkampf eine Rolle? Das und mehr heute bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Die Zustände an den Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg seien zum Teil unhaltbar. Der Philologenverband des Landes schlägt Alarm. Wir haben in der vergangenen Woche schon kurz darüber berichtet. Doch die Erfahrungen, die Gymnasiallehrer und Lehrerinnen an diesen Schulen machen, sind so verstörend, dass wir unsere Korrespondentin Uschi Götz nachhaken ließen. Da die Lehrkräfte, mit denen sie sprach, Angst haben, weil wer sich wehre, werde doppelt bestraft, haben wir die Originalaussagen von anderen Stimmen nachsprechen lassen.
Es war natürlich meine eigene Entscheidung, aber ich muss nach Jahren an der Gemeinschaftsschule jetzt sagen, ich bin hier fehl am Platz und ich muss was anderes machen. Und diese Chance wird mir nicht gegeben.
Eine 28-jährige Gymnasiallehrerin gewährt einen Einblick in ihren Schulalltag. Sie will anonym bleiben, ihre Aussagen wurden nachgesprochen. Die junge Lehrerin möchte seit Jahren weg von einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Nicht nur ihr Versetzungsantrag wird seit Jahren vom zuständigen Regierungspräsidium abgelehnt. Ihre Kollegin wollte wenigstens die Stundenzahl reduzieren.
Aufgrund der schlechten Lehrerversorgung wurde ihr gesagt, es werden keine Stundenreduzierungen angenommen. Auf den Einwand, dass die Gefahr sei, dass sie einen Burnout bekomme, hieß es, das nehme man in Kauf. Es kann doch nicht sein, dass wir auf Kosten unserer Gesundheit völlig verheizt werden. Das ist das Gefühl. Wir Lehrerinnen und Lehrer werden an der Gemeinschaftsschule völlig verheizt.
Der Baden-Württembergische Philologenverband hat sich bei gymnasialen Lehrkräften an Gemeinschaftsschulen im Südwesten umgehört. Hierfür forderte er Lehrerinnen und Lehrer auf, ihre aktuelle Situation zu schildern. Rund 20 Aussagen liegen nun vor. Etliche Lehrkräfte berichten von Mobbing-Erfahrungen. Tristan Wiedemann, Referent für Gemeinschaftsschulen im Philologenverband.
Also wir haben verstärkt Fälle in diesen Berichten, die wir jetzt bekommen haben, dass die Gymnasialen gezielt gemobbt werden. Da geht es um die bessere Besoldung, dann über die universitäre Ausbildung. Dann wird der Intellekt irgendwie angespielt und zwar auch von Seiten der Schulleitung. Ja, da wird wirklich auch strukturelles Mobbing betrieben.
Die Schulleitung helfe nicht, heize die Lage noch mit Kommentaren über die gymnasialen Akademiker weiter an. Das schreibt ein Gymnasiallehrer in seinem Bericht. 1330 Gymnasiallehrer unterrichten aktuell an 306 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Nicht wenige hätten sich zunächst aus Idealismus für diese Schulart entschieden, so Wiedemann. Allerdings
innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren absolute Desillusionierung. Das sind zu Konzeptgegnern geworden auf Grundlage der realitätsnahen Erfahrungen, die sie tagtäglich machen. Und sie sind so weit weg von diesem Konzept jetzt, dass sie am liebsten nur noch weg wollen.
Was in vielen Gemeinschaftsschulen ablaufe, sei Betrug, schreibt eine Lehrerin. Das habe nichts mit Qualität zu tun, sondern sei ein simples und radikales Durchsetzen einer Ideologie. Die Gemeinschaftsschulen werden zunehmend zu einem Sammelbecken der schwachen Schülerinnen und Schüler, heißt es in einem anderen Bericht. Die gewollte Zusammensetzung von jeweils einem Drittel klassischer Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten gebe es an keiner der untersuchten Schulen, so der Philologenverband. Die Erfahrung zeige, dass die Schülerschaft zu 80-90% aus Förder- und Hauptschülern bestehe. Von Disziplinlosigkeit bis hin zu Gewalt berichten einige Lehrkräfte. Von gefälschten Noten und Beurteilungen erzählen andere.
Ich war in einer Schule, da dürfen die Schüler ihre Klassenarbeiten so oft wiederholen, wie sie möchten. Und da braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn irgendwann einmal eine gute Bewertung herauskommt, wenn die 3-4 Mal die gleichen Aufgaben lösen.
Berichtet die 28-jährige Gymnasiallehrerin. Sie legt Wert darauf, dass an ihrer Schule kein Mobbing im Lehrerkollegium herrsche. Vielmehr wollten auch einige Haupt- und Realschullehrer ihrer Gemeinschaftsschule lieber heute als morgen gehen. Doch nur wenigen gelingt es. Nur wer richtig krank ist, könne weg, weiß Tristan Wiedemann.
Es ist Lehrkräften gelungen, von der Gemeinschaftsschule wegzukommen mit der Hilfe eines psychologischen oder psychiatrischen Attests. Ihnen wurde ausgestellt, diese Schulart macht diese Lehrkraft XY krank.
Der Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg widerspricht dem Philologenverband vehement. Es sei gewagt, aus 20 Aussagen abzuleiten, gymnasiale Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen seien in der Breite unzufrieden. Vom Gegenteil kann der Vorsitzende des Vereins, Matthias Wagner-Uhl, berichten. Als Antwort auf die Philologen hat der Verein eine Kurzumfrage gestartet.
Und binnen weniger Stunden haben sich gut 35 Gymnasiallehrkräfte gemeldet, die die Aussagen des Philologenverbands ins Gegenteil verkehren. Die Kolleginnen und Kollegen stehen anders als beim Philologenverband selbstverständlich mit ihrem Namen zu den Aussagen. Und diese sind auch auf unserer Vereinswebseite nachlesbar.
Baden-Württembergs CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann rief indes zur Besonnenheit auf. Die über den Philologenverband geäußerten Sorgen nehme man selbstverständlich ernst. Die Ministerin kündigte einen Austausch mit dem Verband und betroffenen Lehrkräften an.
Die Gymnasiallehrer, die an Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg unterrichten, schlagen Alarm. Und jetzt? Das will ich mit dem Vorsitzenden des Philologenverbandes, also des Verbandes der Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg, besprechen, mit Ralf Scholl. Schönen guten Tag, Herr Scholl.
Guten Tag, Frau Jahn.
Die Alarmglocke, an der Sie gezogen haben, tönt nach. Der Verein der Gemeinschaftsschulen, nehmen wir den zuerst, hat in einer Blitzumfrage versucht, ihre Vorwürfe zu entkräften. Danach ist alles okay an den Gemeinschaftsschulen. Außerdem wurden anders als bei Ihnen die Namen der Lehrer öffentlich genannt. Also alles nicht so schlimm. Was sagen Sie dazu?
Ja, dass diejenigen Lehrer, die sich für die Gemeinschaftsschule aussprechen, ihre Namen dann offen nennen, ist kein Wunder, weil sie sicherlich von ihren Schulleitungen keinen Druck kriegen. Die Namen aller derjenigen, die an uns berichtet haben, sind ja bekannt und auch die Presse- und Radiomitarbeiter haben sie ja bekommen, um Rückfragen direkt stellen zu können. Dass sie nicht genannt werden können, hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass sie als Beamte, wenn sie auf Missstände hinweisen, disziplinarrechtliche Konsequenzen zu erwarten hätten.
Was sagen Sie zu dem, dass Herr Uhl sagt, ja, meine Umfrage ergibt, das ist alles nicht so dramatisch, wie der Philologenverband es erzählt?
Ja, was soll man dazu sagen? Herr Wagner-Uhl, der ja dem Verein für Gemeinschaftsschulen vorsteht, hat ein ganz dezidiertes Interesse daran, die Gemeinschaftsschulen möglichst positiv darzustellen. Das ist ja auch völlig legitim. Dass alles an den Gemeinschaftsschulen so in Butter ist, wie er behauptet, das bezweifeln wir nach den Rückmeldungen, die wir gekriegt haben und auch nach den Rückmeldungen, die nach der Veröffentlichung unseres Alarmrufes wir erhalten haben, aber ganz gewaltig.
Jetzt haben Sie aufgrund der Berichte, die Ihnen Lehrer haben zukommen lassen, Alarm geschlagen, weil es beschönigte Beurteilungen und Noten gibt, weil fachfremd unterrichtet wird an Gemeinschaftsschulen, weil Druck von der Schulleitung auf Gymnasiallehrer ausgeübt wird, weil es Disziplinprobleme in den Klassen gibt. Die Kultusministerin Susanne Eisenmann, wir haben es auch schon gehört, hat sofort, nachdem sie Alarm geschlagen hat, haben reagiert und ein Gespräch angekündigt. Haben Sie sich mit der Ministerin schon austauschen können?
Nein, das war bisher noch nicht möglich. Ein Gespräch ist jetzt angesetzt für den 16. März.
Das ist noch relativ weit hin, wenn man Alarmglocken schrillen hört.
Nun ja, für das Kultusministerium ist das ziemlich schnell.
Was erwarten Sie sich von Frau Eisenmann?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil sie ist natürlich politisch in einer relativ engen, wie soll ich sagen, Zwangsjacke. Die CDU und die Grünen haben ja sehr unterschiedliche Blickwinkel, sag ich mal, auf die Gemeinschaftsschule. Und im Koalitionsvertrag steht drin, oder zumindest wird es wohl so interpretiert, dass die Gemeinschaftsschulen sakrosankt sind.
Höre ich richtig heraus, dass Sie möchten, dass die Gemeinschaftsschule als solches grundsätzlich hinterfragt wird?
Wir haben nichts gegen eine Gemeinschaftsschule an sich. Aber eine Gemeinschaftsschule braucht ein tragfähiges pädagogisches Konzept, was tatsächlich funktioniert. Und zumindest an einem Großteil der Gemeinschaftsschulen funktioniert das bisher bestehende pädagogische Konzept gar nicht. Und insbesondere geht es eben auf Kosten der schwächeren Schüler.
Das müssen Sie erklären?
Schon die Evaluationsstudie WISGEM, die wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschulen, die 2016 veröffentlicht wurde, also nur relativ kurz nach dem Start der Gemeinschaftsschulen, hat klargemacht, dass das Prinzip des selbstorganisierten Lernens für die schwächeren Schüler eben gerade nicht tragfähig ist. Und was nützt es, eine Gemeinschaftsschule, an der 2/3 der Schüler eine Hauptwerkrealschulempfehlung haben, im Schnitt des Landes, dann mit einem pädagogischen Konzept, die Schüler sollen sich alles selbst erarbeiten nach einer Inputphase, zu versehen, das eben genau für die schwächeren Schüler nicht trägt. Jeder Lehrer weiß aus Erfahrung, dass er die schwächeren Schüler enger oder führen muss, sodass sie erfolgreich lernen, an der Sache dranbleiben.
Das heißt, Sie meinen, dass enger an der Sache dranbleiben auch heißt, Noten so zu geben, wie sie den Leistungen entsprechen, so die Disziplin in der Klasse einzufordern, dass alle lernen können?
Ja, selbstverständlich. Das sind 2 wesentliche Punkte. Und wenn man eben, wie die jetzigen Gemeinschaftsschulen, solchen Wert darauf legt, parallel Verbalbeurteilungen zu geben, dann müssen diese Verbalbeurteilungen aber mindestens parallel durch Noten begleitet werden. Und das ist eine Forderung, die ich als Lehrervertreter natürlich nur ganz schwer erheben kann, denn die Mehrarbeit bleibt wieder mal an den Lehrern hängen.
Was können Sie als relativ kleiner Gymnasiallehrerverband erreichen?
Das werden wir sehen. Ich meine, wir sind zwar insofern relativ klein, als wir natürlich unser wesentliches Standbein am Bereich der Gymnasien haben und nur Gymnasiallehrer organisieren. Wir werden sehen, es geht ja nicht nur darum, und das ist das, worauf wir so viel Wert legen, irgendwie ideologisch zu argumentieren, sondern es geht darum, dass endlich mal die Fakten auf den Tisch kommen und man faktenbasiert dann versucht, das Schulsystem in Baden-Württemberg zu verbessern. Auf gut Deutsch gesagt, dass das Abschneiden in den Tests halt massiv schlechter geworden ist und auf diesem mittelmäßigen Niveau des Bundesdurchschnitts verharrt, kann doch für das Land der Cleverle, der Tüftler nicht auf Dauer so bleiben.
Klare Worte von Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbandes Baden-Württemberg. Er fordert die Gemeinschaftsschulen noch einmal ideologiefrei zu überprüfen. Vom Südwesten des Landes in den Norden von Baden-Württemberg nach Hamburg. Dort wird am kommenden Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt und alle Umfragen deuten darauf hin, dass der rot-grüne Senat seine Arbeit auch in Zukunft fortsetzen kann. Mit geschwächten, aber immer noch starken Sozialdemokraten und einer grünen Partei, die ihr Ergebnis verdoppeln konnte. Trotzdem sieht es nicht so aus, als könnte die grüne Spitzenkandidatin Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank tatsächlich Bürgermeisterin werden. Uns von Campus und Karriere interessiert natürlich, welche Bildungsthemen in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen und in dem Zusammenhang natürlich auch, welche Akzente der Hamburger Senat in den letzten 5 Jahren setzen konnte. Axel Schröder aus Hamburg.
Auf den Wahlplakaten im Hamburger Stadtgebiet taucht das Thema Bildung nur am Rande auf. Neben den Themen Klimaschutz und Verkehr geht die Debatte um die Schulen und Hochschulen fast unter. Die grüne Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt, die Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Katharina Fegebank, macht aber klar, dass die Hochschulen der Stadt in Zukunft mehr Geld bekommen sollen.
Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass unsere exzellenten Hochschulen jetzt auch offiziell mit dem Titel Exzellenz, Exzellenzuniversität ausgestattet, auch in der Breite sich entwickeln müssen in Forschung und Lehre und in Transfer. Und dazu gehört eine gute finanzielle Ausstattung.
Und weil die Uni Hamburg mittlerweile den Titel Exzellenzuniversität trägt, kommen in den nächsten 7 Jahren noch einmal Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 100 Millionen Euro dazu. Unterm Strich sei zwar mehr Geld da, aber davon profitierten längst nicht alle Universitätsmitarbeiter, kritisiert Frederik Dehnert von der Hamburger Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Das zentrale Problem im Wissenschaftsbereich sind ganz miese Beschäftigungsbedingungen. Das zeigt sich darin, dass eine unglaublich hohe Quote von Befristung vorherrscht im Wissenschaftsbereich und dazu auch eine unglaublich hohe Teilzeitquote.
Nazi-Schweine raus aus der Uni. Mit Sprechchören und Parolen sabotierten protestierende Studentinnen und Studenten die VWL-Vorlesung von AfD-Mitgründer Bernd Lucke im Herbst letzten Jahres. Für Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank waren diese Proteste im Hörsaal eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre.
Ich verurteile auf aller Schärfste die Störung und Unterbrechung der Vorlesung von Herrn Lucke zu Ende der Vorlesung. Das ist Unrecht in seiner reinsten Form.
Das Krisenmanagement von Universität und Wissenschaftsbehörde griff erst im dritten Anlauf. Die Vorlesung des Hamburger VWL-Professors Lucke konnte störungsfrei, aber nur unter Polizeischutz stattfinden. Was die Hamburger Schulen angeht, so ist auch hier vor allem die finanzielle Ausstattung ein Wahlkampfthema. Der Hamburger Senat steckte allerdings in den letzten 5 Jahren mehr Geld in die Schulen. Die Personalsituation habe sich verbessert, sagt Frederik Dehnert von der GEW und lobt Schulsenator Thies Rabe.
Das ist natürlich gut, dass eingestellt wurde, hat aber auch was mit den massiv gestiegenen Schülerinnen und Schülerzahlen zu tun. Das heißt, Herr Rabe hat hier seine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Also sprich, es wird mehr ausgebildet. Das ist aber auch nötig, weil halt einfach der Bedarf da ist.
Auch die Opposition in der hamburgischen Bürgerschaft fordert Nachbesserungen für die Schulen. Die Christdemokraten mahnen mehr Personal für bessere Inklusion an. Die FDP will modernere Schulen, die die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Der Senat geht beide Themen aber schon an. Allein im letzten Jahr wurden rund 300 zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt. Und auf Druck der Volksinitiative Gute Inklusion hat die Schulbehörde auch die Zahl der Sonderpädagogen stärker erhöht als geplant. Weniger positiv wird der Umgang der Schulbehörde mit dem sogenannten PETS oder Meldeportal der AfD bewertet. Über dieses Internetportal können vermeintliche Verfehlungen von Lehrerinnen und Lehrern gemeldet werden. Nötig sei das, so die Begründung der AfD, um einen angeblich tendenziösen Unterricht zu unterbinden. Kai Kobelt, Vorsitzender der Hamburger Lehrerkammer.
In der Folge hätte die Behörde schon ein bisschen mehr hinter uns Kollegen stehen sollen und da ein bisschen geradere Kante gegenüber der AfD zeigen sollen. Niedersachsen hat es gemacht, Mecklenburg-Vorpommern hat das Portal verboten. Also es geht anscheinend, aber da sind wir doch ein bisschen vorsichtig gewesen anscheinend.
Ausdrücklich lobt Kai Kobelt von der Lehrerkammer die neuen Ausbildungsgänge für Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund, die am Ende ohne einen besonders guten Abschluss dastehen würden. Sie würden in neu geschaffenen Programmen für Ausbildungsberufe geschult und hätten danach einfach bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Unterm Strich unterscheiden sich die Forderungen der Parteien im Hamburger Wahlkampf nur dadurch, wo die unterschiedlichen Akzente gesetzt werden. In ihren Zielen herrscht Einigkeit. Die Hamburger Schulen und Hochschulen sollen gestärkt und finanziell besser ausgestattet werden.
Wenn die Fachkräfte im eigenen Land knapp werden, dann spätestens dann braucht es Fachkräfte aus dem Ausland. Doch nicht nur die duale Berufsausbildung in Deutschland unterscheidet sich von den Qualifikationen, die in anderen Ländern rund um den Globus nötig sind. Am 1. März tritt das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Dann sollte es schnell gehen mit der Entscheidung, welche Berufsabschlüsse vergleichbar sind, um Arbeitgebern, aber auch zukünftigen Arbeitnehmern Sicherheit zu geben. Heute wurde deshalb in Bonn die zentrale Servicestelle Berufsanerkennung eröffnet. Sie soll vieles bündeln, was es bereits auf diesem Feld gibt. Mein Kollege Moritz Küpper war in Bonn. Das Thema Berufsanerkennung, Herr Küpper, das ist nicht neu, aber die Servicestelle, die ist es. Was soll sie leisten?
Naja, sie will eben helfen. Der Grundgedanke, den haben Sie ja gerade schon genannt, Deutschland braucht qualifizierte Zuwanderer. Deswegen war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD heute Morgen auch nicht müde zu sagen oder immer wieder zu betonen, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist ja in den letzten Jahren Jahren und Jahrzehnten durchaus kontrovers politisch diskutiert worden. Fakt ist, die Realität hat das Ganze ein bisschen, ja, ich würde sagen, überholt. Und jetzt kommt eben in ein paar Wochen, tritt dieses neue Gesetz in Kraft. Und dafür oder dabei soll eben diese zentrale Stelle jetzt in Bonn helfen, diese Servicestelle. Das sagte auch Bundesbildungsministerin und Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU, die ebenfalls da war.
Mit der zentralen Servicestelle für berufliche Anerkennung wird es auf jeden Fall schon mal einfacher, wenn man aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchte, eine Stelle zu finden, an der ich erstmal klären kann, wie wird meine Qualifikation anerkannt in Deutschland. Und dann kriege ich ganz große Unterstützung, um eben in der Vielfalt der Länder dann eben die Orientierung zu finden. Das, was wir machen, ist die sogenannte Lotsenfunktion für Menschen, die aus dem Ausland hier in Deutschland arbeiten wollen als Fachkraft.
Soweit also Bildungsministerin Anja Karliczek. Ja, angelehnt an Made in Germany stand da überall auch dieser Slogan, Make it in Germany, also schaff es in Deutschland. Und dafür braucht es eben nun diese Stelle, die Mitarbeit von vielen offiziellen Stellen. Denn ehrlicherweise sind es nun nicht nur diese beiden Ministerien gewesen, die da heute mitgemacht haben. Hubertus Heil sagt auch, wir brauchen das Auswärtige Amt bei Visa-Fragen und auch ganz viele andere Stellen. Bisher war es so, es sind, das glaubt man gar nicht, knapp 1500 Stellen in Deutschland gewesen, die irgendwie in diesem Prozess mitgemacht haben. Und letztendlich soll es nun diese eine Stelle, diesen Lotsen geben, der da helfen soll.
Die erste Frage, die sich daran anschließt für mich ist, wie kann denn das geschehen? Wie können denn die Abschlüsse so begutachtet werden aus unterschiedlichen Ländern, ja, dass es schnell geht? Weil es geht ja vor allem darum, dass es schnell geht, auch für die Arbeitnehmer, die zukünftigen, die nach Deutschland kommen wollen.
Ja, genau. Letztendlich ist es, glaube ich, relativ simpel. Also klar, es ist eine hochkomplizierte Frage, aber letztendlich relativ simpel. Es geht einfach durch den persönlichen Kontakt. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollen sich da dem Einzelfall annehmen und den dann dabei unterstützen, fragen, sich die Sachen angucken. Da werden dann die Zeugnisse per E-Mail oder wie auch immer geschickt. Es gibt letztendlich ganz verschiedene Wege, wie diese Mitarbeiter erreicht werden können, per WhatsApp. Ich glaube sogar auch noch per Fax, wobei das, glaube ich, wahrscheinlich weniger machen werden. Wir reden ja letztendlich von Drittstaaten. Also innerhalb der Europäischen Union gibt es ja schon die Freizügigkeit. Das ist nicht sozusagen das Klientel dieser Servicestelle zukünftig, sondern wir reden von anderen Ländern. Mexiko, Indien, auch der Balkan ist da sehr interessiert, sagte man mir heute. Und letztendlich geht es mal eben darum, dass man diese Qualifikation, die man eben hat, vor allem im Bereich Ausbildung, weil deutsches Ausbildungssystem ist ja weltweit anerkannt, aber wird nicht überall kopiert, ehrlicherweise. Und die Standards sind relativ hoch. Und deswegen braucht es eben diese Stelle, das sagte auch Daniel Terzenbach, der Vorstand bei der Bundesagentur für Arbeit.
Zuallererst muss der Teil, der gelernt wurde, nachgewiesen werden. Das sind meistens Fachschulen. Diese Fachschulen haben wir mittlerweile in einer großen Datenbank, sortieren die auch Stück für Stück weiter, um da zu gucken, wie weit ist das von der schulischen Ausbildung in Deutschland entfernt oder vielleicht auch schon entsprechend gleich. Und dann wird ein Aufarbeitungsplan erstellt, wie weit dann Ausbildungsinhalte über die praktischen Elemente nachgeholt werden muss, sodass ein Mensch mit Auflagen quasi seine Anerkennung bekommt.
Soweit also Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit. Und letztendlich kriegt dann jeder ein Stück weit seinen individuellen Plan.
Die Lotsenfunktion, das hat Frau Karliczek ja gerade schon gesagt, für die Fachkräfte, die im Ausland noch sind, das ist das Wesentliche ja auch. Wie soll das vor Ort aussehen?
Naja, letztendlich ist man darauf angewiesen, dass die Menschen sich melden. Es gibt da Marketing-Image-Kampagnen, dass diese Menschen sich eben melden. Und Deutschland ist zwar Einwanderungsland, aber man müsste sich dort auch erstmal das Land, das Ziel eines attraktiven Landes erreichen, sagte Daniel Terzenbach. Also so wie wir das hier wahrnehmen, ist das im Ausland nicht unbedingt der Fall. Und dann melden sich eben die Menschen und dann kann man den nächsten Schritt gehen.
Das heißt, von Deutschland aus muss einiges geschehen und geleistet werden, damit sich überhaupt Menschen melden, die zu uns wollen. Vielen Dank, das waren Informationen von Moritz Küpper. Und damit geht auch die heutige Sendung Campus und Karriere zu Ende. Mein Name ist Thekla Jahn und gleich bei Corso Kunst und Pop geht es unter anderem um Kino Kanak.